Ja, ich glaube, man kann ohne Umschweife sagen, es handelt sich hier um das berühmteste Atmen der Filmgeschichte.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Wie gerne würde ich mit euch heute Abend über den neuen Star Wars Film reden. Gesehen habe ich ihn schon. Ihr nicht. Ich schon. Ich darf kein Wort dazu sagen. Ich bin nicht der Einzige, der den Film schon gesehen hat. Anna Wollner.
Ich habe ihn auch schon gesehen.
Hat ihn auch schon gesehen.
Wir mussten mit Blut unterschreiben.
Und zwar, Entschuldigung, nicht mit irgendwie Karnickelblut, sondern schon mit unserem eigenen.
Selbstverständlich.
Mhm. Anna, mach mal ein Gesicht, wie du den Film fandest. Ja? So fand ich den auch. Sagen dürfen wir es aber noch nicht. Ich muss das, wie gesagt, eingangs dieser Sendung nochmal wiederholen. Ansonsten versteht ihr nicht, weil ihr es nicht verstehen könnt, dass wir 2 Tage vor Filmstart nicht über Star Wars, das Erwachen der Macht, sprechen können. Es liegt einfach daran, dass es eine sogenannte Sperrfrist gibt, dass es auferlegt von Disney persönlich, die gesagt haben, nein, wir verbieten allen Menschen, allen Journalisten, denen wir den Film vorab zeigen, was tatsächlich auch erst heute Vormittag der Fall war, verbieten wir vor Mittwochmorgen europäischer Zeit, mitteleuropäischer Zeit, 9.01 Uhr darüber zu reden, also 0.01 Uhr LA-Zeit. Da müssen wir uns dran halten. Wir können es nicht ändern, so gerne wir auch würden. Das heißt, das große Star Wars Special gibt es dann nächsten Dienstag, wenn der Film schon ein paar Tage im Kino gewesen ist. Und dann reden wir gemeinsam drüber, weil dann nämlich einige von euch den Film auch schon gesehen haben werden und mir auch dann sagen könnt, über die vielen sozialen Netzwerkwege, die wir haben in diese Sendung, wie ihr den Film fandet, das alles, bin schon ganz hibbelig mit der Stimme. Dann nächsten Dienstag. Aber Anna, bis dahin vertreiben wir uns die Zeit hier zu zweit, heute Abend unter anderem mit dem Europäischen Filmpreis. War schön.
War super.
Mhm. Anna war am Samstag auf dem Europäischen Filmpreis. Der war hier in Berlin, hat da Michael Caine getroffen. War das schön?
Das war super, weil ich dachte, also Europäischer Filmpreis, das klingt nach Glamour. Ich habe extra mein kleines Schwarzes angezogen, habe an die Oscar-Verleihung gedacht. Und dann war das eine der perfektesten Veranstaltungen, auf die ich in meinem Leben war.
Ja, reden wir gleich ausführlicher drüber. Anna Wollner und ihre Experience auf dem European Film Prize. Das wird bestimmt toll. Außerdem bleibt natürlich auch neben Star Wars noch ein bisschen anderes Kino über diese Woche. Am Donnerstag startet unter anderem der Film Carol. Eine lesbische Liebesgeschichte in New York der 50er Jahre mit Cate Blanchett und Rooney Mara. Über den Film werden wir reden. Und Inga Hinnenkamp hat auch versprochen, sie kommt noch vorbei und bringt ein paar interessante Filmnews der Woche mit. Also auch ohne Star Wars heute Abend bleibt genug Kino übrig.
D-Radio Wissen.
Hollywood hat bekanntlich die Oscars. Deutschland hat ebenso bekanntlich den Deutschen Filmpreis. 6 davon gingen zuletzt an den großartigen Film Victoria. Frankreich hat den César und Europa zusammen mit dem Europäischen Filmpreis. Wurde am Wochenende, am Samstagabend in Berlin verliehen und im kleinen Schwarzen sich und das Volk gemischt hat die liebe Kollegin Anna Wollner. Anna, aus deutscher Sicht haben wir natürlich mitgesichert für Victoria und für Sebastian Schipper, der immerhin auch 3-mal nominiert war. Ist jetzt kein Geheimnis mehr. Der Film ist nur leider leer ausgegangen.
Ja, und da möchte ich das leider wirklich doppelt und dreifach unterstreichen, denn hier hätte die Europäische Filmakademie etwas Mutiges auszeichnen können. Eben ein Echtzeit-Thriller in einer 140 Minuten langen Kameraeinstellung. Für mich wirklich einer der Filme des Jahres.
Yep.
Stattdessen gewonnen hat so eine Art überbordendes, gediegenes Altherrenkino, nämlich Ewige Jugend von Paolo Sorrentino.
Der ja nun auch schon ungefähr 48 Preise für diesen Film gekriegt hat.
Ungefähr, und er hat selbst auch vor 2 Jahren schon mal in Berlin abgestaubt, damals noch mit La Grande Bellezza, Die große Schönheit hieß der Film. Hier, diesmal hat er sich Michael Caine und Harvey Keitel geschnappt, in die Schweizer Berge gesteckt, in ein Sanatorium. Michael Caine spielt einen Stardirigenten, der einfach nur in Ruhe altern will. Das ist mal melancholisch, mal auch unglaublich amüsant, und einer meiner Lieblingsszenen in diesem Film zum Beispiel, wenn Caine und Keitel sich die ganze Zeit kabbeln wie ein altes Ehepaar und in einem Schwimmbecken sitzen und die nackte Miss Universe zu ihnen in den Pool steigt,
ja,
und die beiden einfach 5 Minuten ziemlich doof aus der Wäsche gucken. Michael Caine ist für diese Rolle auch als bester Darsteller ausgezeichnet worden, aber da würde ich den Abend gerne noch mal kurz zurückspulen.
Bitte spule.
Denn was da passierte, das war irgendwo zwischen höchst amüsant und absurd, denn Michael Caine, der wurde eigentlich gelockt mit der Auszeichnung für sein Lebenswerk.
Ja.
Ein Ehrenpreis von der Europäischen Filmakademie. Und den gab es, um 8 ging es los. Den Lebenswerkpreis, den gab es 8:30 mit einer Dankesrede.
Tonight I'm nominated for Best Actor. And if you are, you usually go terribly nervous about you're not going to win. And you're going to sit there clapping someone else who has. And you've come all this way for nothing. Especially if you go to the Oscars, which is an 11-hour trip from England, you know? And I've done that 4 times. I never won a thing. I've never won a European award, except this one.
Ja, das hat er gesagt um 8:30. Das war rührend. Er hat Standing Ovations dafür bekommen. Und dann eine Stunde später stand er schon wieder oben.
Well, there's a surprise. I didn't have got the other award. I could have come here just for this. It's been 50 years, and I've never won an award in Europe. And I've won 2 in 1 evening. It's unbelievable, but I'm going to give it a great shot trying to believe it because I know it happened now. It's so strange because I sit in these audiences every couple of years and I just clap someone else, you know. I'm very good at that, by the way. And I just thank you, thank you. Thank you so much.
Oh, ja, es ist fast schon rührend, wie er stand. Und am Ende hat er dann auch beide Preise in der Hand. Der Mann, der ist ja auch einfach großartig. 50 Jahre Filmgeschichte hatte er auf dem Buckel. Und nach der Verleihung, da gab es dann noch so eine Fragerunde, einen Q&A mit ihm für uns Journalisten. Und da wurde er gefragt, ganz weise, so jetzt mit Lebenswerk und 82, was er denn der jüngeren Schauspielgeneration raten würde.
I always say to any actor, don't listen to advice from other actors, especially if they're older than you are. Because when I was very young, I asked lots of older actors for advice, and every single one of them said to me, give it up, Michael.
Ja, zum Glück hatte er sich nicht dran gehalten, denn die Quintessenz des Abends aus Michael Caines Sicht war, nie an Ratschläge halten und doch zur Preisverleihung kommen, wenn man in der Kategorie bester Hauptdarsteller nominiert ist.
Es kann sich durchaus lohnen. Das habe ich notiert soweit, merke ich mir vor, wenn ich dann demnächst für einen der vielen europäischen Filmpreise nominiert werden sollte. Wir reden gleich noch weiter über die Preise des Abends.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, ich mache den Blog nochmal kurz auf und diktiere auch für euch zum Mitschreiben 2 Preise für Michael Caine, 3 für Ewige Jugend, den Abräumer beim Europäischen Filmpreis, am Samstag verliehen hier in Berlin. Anna Wollner war für uns dabei. Wir hatten schon die männlichen Darstellerpreise mit dem Doppel für Caine, der ja Lebenswerk und den Hauptdarstellerpreis für Ewige Jugend mit nach Hause genommen hat. Dann lasst uns doch bitte jetzt auch über die Damen sprechen.
Ja, und jetzt denkt bitte nicht, ich würde die verarschen oder schon wieder das Gleiche erzählen, denn auch hier gab es das Doppel, der doppelte Filmpreis für Charlotte Rampling. Erst den Ehrenpreis voller Demut und Unsicherheit.
When Wim asked me or said, would I accept this award, I was not sure that a Life Achievement Award was really sort of my cup of tea. I didn't see why, but it actually is because this is the European Academy and I'm so proud and so very, very honored to have this award in this European Academy.
Und dann? Ja, mal wieder so eine Dreiviertelstunde später ungefähr bekam sie den Preis als beste Darstellerin für 45 Years.
There's no more to say. There really isn't. Except, like Michael, so Michael, I'm not a great one. I haven't had really prizes. Or I have had one. I have had a Best Actress Award, so I thought I wouldn't get it. Why would I get it again? But it's been, I don't know, it's just so not part of what I've ever sought for or what I've ever even wanted. I've just wanted to do the films that I have done, like 45 Years and others, and the ones with the Wizard, films that actually for me really meant the experience of living a life and putting it through film. Thank you so much.
Was da dann noch sehr, sehr rührend war, den Preis hat sie ihrem verstorbenen Lebensgefährten gewidmet, der erst vor 2 oder 3 Monaten gestorben ist. Mhm. Aber auch die Auszeichnung für 45 Years vollkommen verdient. Ein Film über eine Ehe, die nach 45 Jahren von ihr in Frage gestellt wird. Ganz wunderbar, wie Rampling mit nur einem einzigen Augenaufschlag am Schluss des Films wirklich 45 Jahre Liebe zunichte macht. Hat auch schon den Silbernen Bären auf der Berlinale dafür bekommen. Also für mich ist 45 Years definitiv auch einer der Filme des Jahres.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Du hast gesagt Berlinale, ne? Dann irgendwie haben wir den anderen Film gehabt, den wir auch nicht zum ersten Mal auf dem Europäischen Filmpreis gehabt haben. 2 Filme, die schon preismäßig quasi durchs Jahr durchgereicht worden sind, rausgepickt beim Europäischen Filmpreis. Sagt das was über die Qualität dieser ganzen Veranstaltung an sich aus?
Ja, es ist so ein Stück weit vorhersehbar, zumal das Schicksal noch einen Film hatte, nämlich eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Der hat nicht den Filmpreis für den lustigsten Filmtitel bekommen, sondern für die beste Komödie. Dieser schwedische Film von Roy Anderson, der hat ja vergangenes Jahr schon den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen. Also auch hier hat man auf eine relativ sichere Bank gesetzt. Das Problem ist halt tatsächlich die Frage, ob es überhaupt sowas wie einen europäischen Film gibt. Mhm. Und Christoph Waltz, der auch einen Ehrenpreis bekommen hat, nämlich für den europäischen Beitrag am Weltkino. Der sagte dazu auf dem roten Teppich Folgendes.
Ich suche mir aus, dass das europäische Kino so spezifisch wie möglich sein soll. Europäisch als Gesamtes bin ich mir nicht sicher, ob das außerhalb Brüssels existiert. Je spezifischer und lokaler, desto europäischer. Ich würde jederzeit jeden sehr dazu ermuntern wollen, zu sagen, nein, so spezifisch, kulturell so spezifisch wie möglich. Nicht mal deutsch, nicht mal norddeutsch, sondern diese kleine Flecken in Westfalen. Darüber die Geschichte. Diese Geschichten sind am besten verständlich.
Ja, sie sind wahrscheinlich verständlicher als Christoph Waltz selbst.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, Christoph Waltz, wofür will man den noch auszeichnen? Vielleicht für die zwei am schnellsten hintereinander gewonnenen Oscars für Filme mit demselben Regisseur oder so?
Das könnte man noch einen eigenen Preis erschaffen, aber er hat ja so ein Stück weit recht. Also diese Frage nach dem europäischen Kino, ist es dann doch eher ein nationales, das nach außen getragen wird. Bezeichnend ist doch, dass viele Filme, die nominiert waren oder ausgezeichnet wurden, sind bei uns noch gar nicht im Kino sind. Wie The Lobster zum Beispiel, der lief in Cannes oder Mustang, der lief glaube ich auch in Cannes.
Ist ein bizarrer Film gewesen.
Zwar
ey.
Mit Starttermin, aber auch davon ist dann auszugehen, dass sie, wenn sie denn zu uns ins Kino kommen, außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung laufen, was unglaublich schade ist. Und da kann dann auch so eine biedere Preisverleihung wie der Europäische Filmpreis leider auch nicht mehr helfen.
Colin Farrell spielt die Hauptrolle in The Lobster. War der überhaupt da? Hast du den irgendwo gesehen?
Nee, der war nicht da. Also es waren wirklich tatsächlich, das ist immer das Problem, warum man wahrscheinlich Michael Caine und Charlotte Rampling dann auch so mit dem Ehrenpreis gelockt hat, dass sie wenigstens anwesend sind, weil die meisten großen europäischen Stars oder also gerade aus dem englischsprachigen Raum, die glänzen dann in erster Linie mit eins, nämlich mit Abwesenheit. Also einer, der noch da war, war Alexander Skarsgård. Ja. Der hat eine Laudatio gehalten, Daniel Brühl. Aber wenn dann mal irgendwie die Kamera bei denen auf die gezeigt wurde bei der Übertragung, in Deutschland übrigens auch gar nicht mehr im Fernsehen übertragen.
Also Rachel Weisz, die Michael Caines Tochter, spielt in dem Film auch nicht da.
Und also die haben dann wirklich auch alle immer so total gelangweilt aus der Wäsche geguckt und das war sowas, das hat sich vom Saal in den Presseraum leider auch übertragen. Ich habe es irgendwann mit Alkohol versucht, aber war auch keine Lösung.
Ich wollte gerade zum Abschluss fragen, waren die Schnittchen und die Getränke wenigstens gut, Anna?
Da hatte ich dann am Ende, auf die Party hatte ich nach dieser ganzen Veranstaltung, um ehrlich zu sein, gar keine Lust mehr und wollte dann lieber ausnahmsweise mal früh ins Bett.
Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich Anna Wollner zum Europäischen Filmpreis geschickt habe, Samstagabend, während ich damit beschäftigt war, mit meiner Familie in Kopenhagen Glühwein zu trinken. Ich entschuldige mich in aller Form bei dir, Anna.
Ach, wirklich. Gerne wieder, Tom.
Also nächstes Mal vielleicht erdulden wir das Leid dann gemeinsam, denn ne, geteiltes Leid ist ja halbes. Kannst du noch mal kurz das Gesicht machen, wie du den neuen Star Wars findest? Ja, ich finde den ganz genauso.
Die Radio Wissen.
Film News.
Jede Menge Trailer unterm Baum. Kurz vor dem Fest hauen die Filmverleiher nochmal jede Menge Trailer für die Blockbuster 2016 raus. Das neueste Bewegtmaterial von Captain America Civil War zeigt uns neue Kämpfe unter den verfeindeten Superhelden. Im Trailer zu Independence Day 2 sehen wir zwar nicht Will Smith, dafür aber, dass die Welt in Roland Emmerichs Alien-Spektakel-Fortsetzung vor einer noch größeren Invasion steht als in Teil 1. X-Men-Regisseur Bryan Singer geht noch einen Schritt weiter und hat zu seinem ersten großen Trailer des Mutanten-Franchise X-Men Apocalypse sogar ein Q&A in Videoform angeboten. Fragen der Fans werden hier beantwortet und damit nicht genug. Auch zum neuen Harry Potter Spin-Off Fantastische Tierwesen gibt es zum Weihnachtsfest einen ersten Trailer, damit wir uns unterm Baum schon mal auf die Blockbuster 2016 freuen oder uns drüber aufregen können. Oh, du Fröhliche. Michael Jackson, ihm sein Affe. Da warten wir seit dem Tod vom King of Pop 2009 nun schon auf die erste große Biografie-Verfilmung und jetzt das. Nicht der King of Pop kommt ins Kino, sondern dem King of Pop, ihm sein Affe. Bubbles soll der Film heißen, der ernsthaft eine Art Biopic eben jenes Schimpansen ist, der jahrelang Michael Jacksons Haustier war. Gut, ganz so weit ist es noch nicht. Erstmal steht das Drehbuch zu Bubbles nur auf der sogenannten Blacklist. Das ist eine Liste, Liste in Hollywood, auf die jedes Jahr die heißesten Drehbuchanwärter auf eine der ganz großen Produktionen gesetzt werden. Trotzdem muss man diese Liste ernst nehmen. Die Geschichte hat nämlich gezeigt, dass aus Top-Favoriten auf der Blacklist im Nachhinein oftmals Oscar-Kandidaten und auch Gewinner wurden. Also Vorhang auf für Michael Jackson, ihm seinen Affen, irgendwann vermutlich in nicht allzu ferner Zukunft. Rette sich, wer kann. Xena kommt zurück. In den 90er Jahren war es eine der, wenn nicht sogar die Fantasy-Serie im Fernsehen. Xena, die Kriegerprinzessin mit Lucy Lawless in der Hauptrolle. Was damals eigentlich nur als kleines Spin-off aus der Serie Hercules entstand, wurde schließlich eine eigenständige Erfolgsshow mit über 130 Folgen. Jetzt kommt Xena zurück und der Mann, der hinter ihr steht, ist einer, der sich mit Erfolgen auskennt. Javier Grillo hat sich an das Reboot gesetzt, der Mann, der schon Lost so erfolgreich machte. Schon im kommenden Jahr soll die Serie beim US-Sender NBC an den Start gehen. Wann Xena 2.0 dann zu uns kommt, ist aber noch nicht klar. Ach so, noch was für die Fans von damals. Auf Lucy Lawless als Kriegerprinzessin müsst ihr leider verzichten. Die heute 47-Jährige hat früh bekannt gegeben, dass sie für eine eventuelle Neuauflage nicht mehr zur Verfügung stünde. Klar, es heißt ja auch Xena, die Kriegerprinzessin, und nicht Xena, die Krieger-Queen-Mom.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Soll ich gleich zahlen?
Oh, ja, natürlich. Wir bräuchten Ihre Kontodaten und Ihre Lieferadresse.
Natürlich. Ich liebe Weihnachten. Geschenke verpacken und all das. Und dann lässt man den Truthahn doch wieder zu lange im Rohr.
Das ist der etwas hölzerne Dialog zwischen der etwa mit 40-jährigen New Yorkerin Carol Erd und der gut 20 Jahre jüngeren Kaufhausangestellten Therese Bellevay bei ihrem ersten Treffen in eben diesem Kaufhaus. Carol ist eine Kundin und kauft Weihnachtsgeschenke für ihre kleine Tochter ein, mit der sie lebt, aber nicht mehr mit dem dazugehörigen Ehemann. Die beiden sind gerade frisch voneinander getrennt. Damit hat zwar diese junge Therese nicht unmittelbar was zu tun, aber irgendwie am Ende dann doch. Wir sind in den 50er Jahren in New York. Das verheimlicht der Film auch kein bisschen. Wahnsinnig toll ausgestattet mit unglaublich passender Kulisse in den Bars und Cafés der Stadt. Auch die Straßenzüge perfekt nachgebaut. Wenn ihr euch erinnert, ich habe neulich das Ganze sehr lobend erwähnt bei Spielbergs neuem Film Bridge of Spies, der in den 60er Jahren in Berlin spielt, wo auch wirklich Ausstattung und Kulisse perfekt waren. Genau das gleiche dürft ihr übernehmen für Carol, einen neuen Film, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Regie geführt hat Todd Haynes hier und der hat, was das angeht, wirklich einen fantastischen Job gemacht. Das heißt, wir sind wirklich in den 50er Jahren im New York. Es sieht wahnsinnig aufregend aus. Und wir befinden uns in dieser Lebensgeschichte von Carol Erd, die wahnsinnig viel Geld, aber nicht besonders viel Glück im Leben hatte. Sie hat geheiratet, eben ihren Mann, mit dem sie jetzt in Scheidung, in Trennung lebt. Sie hat eine Tochter, die sie sehr liebt, aber sie hat, und das ist in den 50er Jahren nicht nur in New York, sondern eigentlich noch überall auf der Welt, ein riesengroßes No-Go, ein moralisches No-Go gewesen. Sie hat sich in eine Frau verliebt, nämlich in ihre beste Freundin, die auch im Film hin und wieder auftaucht. Die beiden sind aber längst, was ihre gemeinsame Affäre angeht, wieder getrennt, sind nur noch beste Freundinnen, die sich gegenseitig unterstützen. Aber eben der Mann von Carol, der wohlhabende Gatte, der ihr ganzes Leben finanziert sozusagen, der hat davon erfahren und das reicht natürlich absolut als Scheidungsgrund, damit nicht genug. Der Mann will sich nicht nur von seiner Frau trennen, die sich absolut verbotenerweise mit dem gleichen Geschlecht eingelassen hat, sondern er will auch das alleinige Sorgerecht. Carol Erd steckt also wirklich bis zum Hals in der Scheiße. Und dann trifft sie in diesem Kaufhaus bei den Weihnachtseinkaufen Therese Bellevay, eine junge New Yorkerin, vielleicht Mitte 20, so ganz genau erfahren wir das Alter der beiden Frauen nicht, aber man kann schon deutlich sehen, dass da so ungefähr 20 Jahre zwischen den beiden liegen. Ist eine ganz unbeschwerte junge Frau, die ihr Leben lebt, in einer WG haust, in diesem Kaufhaus auch nur so jobbt, weil sie eigentlich Fotografin werden will, auch ganz viel Fotos schon gemacht hat, sich aber nicht wirklich traut, sich mal an die großen Verlage wenden, also eine Frau, die gerade sozusagen nach ihrem Weg sucht. Und diese beiden Frauen verlieben sich ineinander. Und zwar nicht mit so einem großen Knalleffekt, wo im Hintergrund die Sterne funkeln, so wie das manchmal in Hollywood-Filmen ist, wenn sich speziell in irgendwelchen Romantic Comedies so Mann und Frau zum ersten Mal begegnen und es sofort so Bäm macht. Sondern das geht bei den beiden tatsächlich etwas langsamer. Die merken, dass da ein sehr großes Interesse am jeweils anderen ist, dass eine große Faszination da ist. Und dieses Anbändeln, wie man es bei einem Film in den 50er Jahren durchaus mal nennen darf, das geht wirklich sehr zaghaft.
Was tun Sie sonntags?
Oh, nichts Bestimmtes. Und Sie?
Oh, nichts in letzter Zeit. Und wenn Sie mich mal besuchen wollen, Sie sind jederzeit willkommen. Zumindest ist es landschaftlich ganz hübsch dort, wo ich wohne. Hätten Sie Lust, mich am Sonntag zu besuchen?
Ja.
Was für ein sonderbares Mädchen Sie sind.
Das meine ich, wenn ich sage, es ist sehr zaghaft, regelrecht schüchtern zwischen den beiden. Carol Erd, die reifere, die erwachsenere Frau von den beiden, die ja nun auch schon sich eingestanden hat, dass sie sich hin und wieder zum anderen, zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt, egal wie riskant das in diesen 50er Jahren auch sein mag, die ist dann schon so ein bisschen eher diejenige, die versucht, das Ganze so ein bisschen zu steuern. Und Therese ist ja diejenige, die sich quasi auf dieses Abenteuer dann einlässt. Die beiden Frauen bekommen sich langsam näher, fahren auch dann zusammen weg einige Tage, verbringen Zeit miteinander und vor allem für Therese ist es quasi die aufregendste Zeit ihres Lebens. Diese junge Frau wird im Film gespielt von Rooney Mara oder Rooney Mara. Die kennt ihr unter anderem aus der filmischen Neuauflage der Stieg Larsson Trilogie. Da hat sie zusammen mit dem aktuellen Bond Daniel Craig gespielt und die ältere Frau Carol Erd, gespielt von Cate Blanchett. Großartig, die braucht man nicht weiter zu erklären. Da weiß jeder, wer das ist. Was sich zwischen den beiden Frauen entspinnt, ist so eine Mischung aus gefährlicher, verbotener Liebschaft, aber tatsächlich auch einem Wagnis, das beide Frauen ganz bewusst eingehen. Es gibt dann auch wieder die obligatorische Bettszene irgendwann, die vermutlich einfach in so eine Art Film auch rein gehört, die ich aber in diesem Fall gar nicht so aufgesetzt finde, wie es in vielen anderen Fällen schon, in vielen anderen Filmen schon der Fall war. Also das hat wenig voyeuristisches, geschweige denn irgendwie pornografisches, sondern diese Szene ist eigentlich ganz schön gedreht worden zwischen den beiden und sie ist nicht die Kernaussage des Films, dass diese beiden Frauen irgendwann miteinander ins Bett gehen, sondern es geht tatsächlich um die Zeit, 50er Jahre, zwei Frauen, die beide etwas riskieren, was damals ja nicht nur ein moralisches Problem war, dass man schräg angeguckt worden wäre, wenn es rausgekommen wäre, sondern es ist einfach auch damals noch gesetzlich verboten gewesen. Also gleichgeschlechtliche Beziehungen sind damals mit übelsten Elektroschocktherapien behandelt worden. Man musste sich zwangsverpflichten, wenn man erwischt wurde, sich in Anführungszeichen heilen zu lassen. Also es ist wirklich eine heikle Sache gewesen. Der Film an sich, ich habe gesagt, die Ausstattung, die Kulisse ist ein Traum. Wirklich top 50er Jahre, sieht toll aus. Manchmal hat es mich ein bisschen gestört, dass so eine gewisse bedeutungsschwangere Stimmung künstlich hergestellt wird. Ihr merkt das manchmal, wenn dann so absichtlich geschwiegen wird, obwohl eine Dramatik längst vorhanden ist. Die brauche ich dann nicht noch unterstützt dadurch, dass die Dialogpause nochmal um 10 bis 15 Sekunden in die Länge gezogen wird, um mir auch wirklich deutlich zu machen, dass es da jetzt nur auf die Blicke zweier Personen ankommt. Das habe ich dann in der Regel schon gerafft. Also an manchen Stellen zieht es sich dadurch ein bisschen. Trotzdem ist es eine interessante, spannende Geschichte, die toll erzählt wird. Also wenn ihr ab Donnerstag neben dem neuen Star Wars Film auch noch was anderes sehen wollt, wäre Carol tatsächlich eine Alternative. Ich möchte gleich noch ein bisschen mit euch reden über das Thema des Films, nämlich über gleichgeschlechtliche, speziell lesbische Liebe in Hollywood-Filmen und wie sich das im Laufe der Jahre ein bisschen tatsächlich verändert hat. Das kann man ganz schön sehen an ein paar Beispielen. Ich habe welche rausgesucht und darüber sprechen wir gleich.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Film.
Carol heißt der Film, der übermorgen in den Kinos anläuft und die Geschichte eines lesbischen Liebespaares in den 50er Jahren in New York erzählt. Eine Liebe, die natürlich nicht öffentlich gelebt werden darf, weil es damals einfach nicht möglich war, eine solche gleichgeschlechtliche Beziehung öffentlich zu leben. Carol, die Namensgeberin des Films, Carol Aird, gespielt von Cate Blanchett, eine Frau Mitte 40, und Therese Bellevue, eine Frau Mitte 20, gespielt von Rooney Mara, sind die beiden, die sich da sehr ineinander verlieben und nicht so dürfen, wie sie gerne wollen würden. Es ist ganz interessant, wenn man sich in Hollywood mal anguckt, wie die Geschichte über lesbische Liebesbeziehungen, Liebesaffären über die Jahrzehnte tatsächlich dort in Amerika speziell behandelt worden ist, nämlich auf höchst unterschiedliche Art und Weise. Ich habe mal ein bisschen da in den Archiven gekramt. Zurück bis teilweise sogar in den 50er, 60er Jahren gab es schon tatsächlich Filmemacher, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, aber noch auf ganz andere Art und Weise. Einer der bekannteren Filme beispielsweise von 1958 hieß Mädchen in Uniform, da in den Hauptrollen zu sehen Lilli Palmer und Romy Schneider. Romy Schneider als Schülerin, damals ganz jung noch, die sich in ihre Lehrerin, gespielt von Lilli Palmer, verliebt, aber damals Ende der 50er ganz klar noch ein Film mit der Aussage, dass man sich für derartige Gefühle als Frau zu einer anderen Frau zu schämen hat. Das sagt sogar im Film auch die eine Frau zur anderen, also Lilli Palmer, die die Lehrerin spielt, sagt an einer Stelle des Films zu Romy Schneider, du darfst mich nicht so lieben, und zwar nicht dieses theatralische, du darfst mich nicht so lieben, sondern wirklich im Sinne von, du darfst es nicht, es ist verboten. Und ein Film, der auch ganz, ganz tragisch endet. Das hat sich erst tatsächlich später geändert. In den 80ern gab es einen Film Desert Hearts. Da geht es um eine Literaturprofessorin einer Uni, die sich scheiden lässt, auch erst in einer Beziehung mit einem Mann gelebt hat und sich dann wider Willen in eine Frau verliebt, hat das gar nicht vor. Es passiert ja einfach. Patricia Charbonneau und Helen Shaver haben da miteinander gespielt. Das war wohl angeblich der erste Film 1985, müsst ihr euch mal vorstellen, in dem sich dann eine der lesbischen Frauen am Ende nicht irgendwie umbringt oder sonst wie ins Unglück stürzt oder geläutert, alles in Anführungszeichen bitte geläutert oder geheilt wird. Das ist auch ein Film, der dann tatsächlich mal beim Sundance Film Festival 1985 ausgezeichnet worden ist für die beste Regie, und von da an sozusagen ist auch in Hollywood immer offener mit dem Thema umgegangen worden. Kaffee, Milch und Zucker wäre noch so ein Film Mitte der 90er, so eine Dramödie mit Whoopi Goldberg, wo ein bisschen lockerer grundsätzlich mit dem Thema umgegangen worden ist. Locker auf der einen Seite, auf der anderen Seite, so viel zum Thema, ne, Offenheit gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe, ist in dem Film auch HIV ein Thema. Dann gab es als deutsche Produktion 1998 Amy und Jaguar, eine lesbische Liebe in der Nazi-Zeit. Eine Nicht-Jüdin verliebt sich in eine Jüdin, Maria Schrader und Juliane Köhler. Die haben beide den Silbernen Bär auf der Berlinale 1999 bekommen. Also da sind wir schon in einem Bereich, wo solche Art Leistungen im Film auch anerkannt worden sind, also solche Geschichten zu erzählen und die Frauen, die diese Rollen gespielt haben, dafür auch ausgezeichnet worden sind. Ähnlich auch Monster 2003, die Rolle, die Charlize Theron einen Oscar sogar eingebracht hat. Sie spielt da ein lesbisches Liebespaar zusammen mit Christina Ricci, und dann hatten wir gerade erst 2013 den vielleicht aussagekräftigsten Film über eine lesbische Liebe, nämlich Blau ist eine warme Farbe, Lea Seydoux und Adele Exarchopoulos. Ein Film mit ganz viel Körperlichkeit, mit viel offenem Bekenntnis zu dieser Liebe, die beide dann als einmalige Ausnahme bisher bei den Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme gewonnen haben. Die gibt es normalerweise nur für den besten Film. Die bekommt dann quasi der Filmemacher, der bekommt die Goldene Palme. Und 2013 ist die große Ausnahme gemacht worden, dass man gesagt hat, nein, diese beiden Frauen haben diese Beziehung miteinander auf so natürliche, tolle Art und Weise miteinander, auch auf so offene Art und Weise gespielt. Wir machen eine Ausnahme und geben diesen beiden Frauen zusammen auch noch eine goldene Palme in Cannes. Das war wirklich eine große Ausnahme. Interessant, was Rooney Mara vor allen Dingen gesagt hat zu den Dreharbeiten mit Cate Blanchett in diesem Film Carol.
It was so much fun, it was so hard, because we got along so well and we had so much fun together, just like right from meeting each other. And so it was so hard to have these like intense scenes with one another when we just wanted to, you know, laugh, and, you know, we had all these jokes. It was really great working with her. She's so fantastic.
Gott sei Dank leben wir mittlerweile in einem Jahr 2015, in dem Schauspielerinnen sich keine Sorge mehr darüber machen müssen, wie das in der Öffentlichkeit aufgenommen wird, wie es in der Öffentlichkeit wirkt, wenn man auf der Leinwand ein lesbisches Paar spielt. Aber in Hollywood und generell in der Geschichte des Films ist es ein langer und wirklich steiniger Weg bis dahin gewesen, bis man Filme mit so einer Aussage auch heute im Kino so zeigen kann, dass es bei den Leuten tatsächlich richtig ankommt und dass diese Filme auch von einer breiten Masse in der Öffentlichkeit wohlwollend aufgenommen werden. Also, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ab Donnerstag im Kino und wenn ihr Bock auf so eine, speziell auf so eine 50er-Jahre-Geschichte habt, dann guckt euch diesen Film ruhig mal an.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Mit einer Stunde Film war es das für heute Abend. Tom Westerholt bedankt sich fürs Zuhören. War schön mit euch und nächsten Dienstag dann ausführlich alles zum neuen Star Wars 7. Bis dann. Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.